Es ist so ein bisschen dieser Wechsel zwischen Defensive und Offensive, die er vielleicht ein bisschen souveräner oder ein bisschen besser hinbekommen muss, was aber nicht ganz einfach ist. Von daher diese Frage, die braucht es nicht deswegen auch noch ein paar andere Leute im Vorstand.
Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Clausen und heute möchten wir Sie informieren über eine wirklich sehr verzwickte Situation, in der sich einer der prominentesten deutschen Vorstandschefs gerade befindet und aus der auch andere Firmenlenkerinnen und Firmenlenker etwas lernen können. Es geht um die Deutsche Bank und es geht um deren Vorstandschef Christian Sewing. Unser Thema heute lautet also Postbank und andere Unfälle. Was kann aus der Deutschen Bank unter Vorstandschef Christian Sewing noch werden? Eine Frage, die nicht nur für die Deutsche Bank wichtig ist, sondern für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Warum das so ist und in welch mistiger Lage sich das einst so prächtig glänzende Geldhaus derzeit befindet, darüber kann ich heute sprechen mit der Frau, die die Deutsche Bank und Christian Sewing für Sie und für das Manager-Magazin seit ein paar Jahren journalistisch auf Schritt und Tritt begleitet und beobachtet. Mit unserer Frankfurt-Korrespondentin und Deutsche Bank-Expertin Katharina Slocik. Guten Morgen, Katharina.
Guten Morgen, Sven. Guten Morgen nach Hamburg.
Ja, guten Morgen nach Frankfurt. Ich sprach gerade vom einst prächtig glänzenden Geldhaus Deutsche Bank. Damit meine ich die Zeit vor der Lehman-Krise 2008. Die Deutsche Bank gehörte damals zu den führenden Geldhäusern der Welt, gemessen etwa an Marktpositionen, beispielsweise im Investmentbanking. Und ja, zumindest unter den Banken in Kontinentaleuropa war sie auch führend gemessen am Börsenwert. Und ja, ganz sicherlich gehörte sie weltweit zu den Top 5, wenn man sich das innere Selbstbewusstsein vornimmt und anschaut. Katharina, kannst du uns bitte im Schnelldurchlauf schildern, was seitdem passiert ist, damit wir verstehen, warum die Deutsche Bank jetzt dasteht, wo sie steht, gefangen im grauen Mittelmaß?
Wir müssen da die internen und die externen Gründe unterscheiden. Die Rahmenbedingungen, also extern, hat sich einiges geändert nach der Finanzkrise. Es gab neue Regulierungsauflagen. Bestimmte Geschäfte, in denen die Deutsche Bank gut war, sind teurer geworden. Sie wurden von den Bankaufsichtsbehörden mit mehr Eigenkapital unterlegt, sodass Banken, Konkurrenten der Deutschen Bank, irgendwie entschieden haben, Mensch, das sollten wir dann doch zurechtstutzen und uns vielleicht zurückziehen aus gewissen Geschäften, weil sie zu teuer geworden sind. Das hat die Deutsche Bank nicht gemacht. Sie hat sich nicht in dem Maße an diese Rahmenbedingungen angepasst. Hinzu kommen so ein paar interne Gründe. Wir haben ja bei der Deutschen Bank häufiger mal gesagt, Mensch, das ist die Skandalnudel der Branche oder die Drama Queen, weil die so ziemlich ja zielgerichtet in alle möglichen Skandale und Affären reingestolpert sind, die dann am Ende mit hohen Strafzahlungen verordnet waren, die deutlich gemacht haben, dass die interne Risikokultur, die Mentalität der Sache nicht zuträglich war. Hinzu kam das Problem, die Pannenanfälligkeit der IT-Systeme, dass es einfach über die Jahre so zusammengewachsen ist, nicht so richtig miteinander kommunizierte. Eine der Vorständinnen sagte mal, das ist das Dysfunktionalste, was sie da erlebt hat. Also lange Rede, kurzer Sinn, da sind einfach mehrere Faktoren hinzugekommen, die dazu geführt haben, dass Schwächen der Deutschen Bank im Laufe der Jahre nach und nach sehr, sehr offensichtlich geworden sind. Und die Bank, die nicht so energisch angegangen ist, zwar immer davon gesprochen hat, wir müssen unsere Mentalität ändern und so weiter, aber die Dinge bei weitem nicht so energisch angegangen ist, wie es teilweise die US-Banken gemacht haben, so dass sich die Probleme deutlich länger hingezogen haben, bis irgendwann mal Christian Sewing Chef geworden ist. Und der hat dann gesehen, Mensch, so geht's nicht weiter und hatte auch, weil er so ein internes Gewächs ist, der hat einen Großteil seiner Karriere bei der Deutschen Bank zugebracht, kannte viele Leute, hatte Rückendeckung, hatte ein internes Netzwerk, hat es dann geschafft, eine Strategie sich zu überlegen und die dann auch letztendlich umzusetzen, die ein paar der Probleme sehr, sehr grundsätzlich angegangen ist. Zum Beispiel im Investmentbankgeschäft, wo er den Aktienhandel, wo sie Verluste geschrieben, wo die Bank Verluste geschrieben hat, beispielsweise verkauft hat. Kurz und schmerzlos, hat einfach gesagt, komm jetzt raus aus der Nummer, weil nur so sind dann auch an der Stelle die Kosten ordentlich zu senken. Es bringt nichts, dann so einen Bereich ein bisschen zu verkleinern, sondern wenn man es auf der Kostenseite spüren will, dann muss man raus. So, und nach ist die Bank dann ja so ein bisschen langweiliger geworden, weil er auch bewusst gesagt hat, wir müssen unser Haus in Ordnung kriegen, wir müssen aufräumen und wir müssen halt die Teile, die uns Probleme bereitet haben, so umbauen, dass sie nicht mehr diese Probleme bereiten und wir so ein, auf längere Sicht mehr Stabilität haben.
Seit 2018 ist er CEO. MM titelte damals, sozusagen ein paar Monate nach Amtsantritt 2019, der Trümmermann, also um das so zu illustrieren, ne, in welcher Situation er da in die Bank gekommen ist. Und hat er die Trümmer dann wieder ganz gut aufgeräumt?
Ja, das hat er auf jeden Fall. Also vorher gab es schon John Crine, der auch die Probleme, so wird es mir immer wieder berichtet, sehr, sehr gut durchschaut hat, aber es nicht geschafft hat, die Dinge, die notwendig gewesen wären, um das wieder zu richten, um das wieder zu begradigen, die auch wirklich anzugehen. Und das ist Sevin gelungen in den 6 Jahren, seitdem er an der Spitze ist. Aber irgendwann mal hat ihn so ein bisschen der Elan bei einigen Dingen verlassen, sagen die anderen. Die anderen sagen, Mensch, in Corona-Zeiten sind die Zeiten so gut geworden. Gerade im Investmentbankgeschäft wollte man sich dann gewisse Möglichkeiten, Geld zu verdienen, groß zu werden, die Erträge zu steigern, die wollte man nicht verpassen und ist dann teilweise wieder von einigen Dingen, wie etwa von der Kostenbremse, runter.
Also er war und ist gekommen als der Trümmermann. Das heißt, er hat sich angeguckt, was da in der dysfunktionalen Bank wirklich dysfunktional ist, was man mit den Trümmern wieder aufrichten kann. Die Frage ist aber, was kommt darüber hinaus jetzt, wenn man erstmal aufgeräumt hat und die Trümmer quasi beseitigt hat? 6 Jahre ist er jetzt Chef. Du begleitest ihn schon sehr lange, guckst es dir sehr intensiv an. Was würdest du sagen, wie gut ist die Bank denn jetzt?
Ja, das ist am Ende eine Frage der Perspektive. Also klar, du kannst jetzt sagen, Mensch, Skandalnudel, Drama Queen, all das verbindet man jetzt nicht mehr mit der Deutschen Bank. Da gibt es andere, die diese Rolle übernommen haben. Zuletzt vor über einem Jahr in der Schweiz die Credit Suisse. Aber es gibt noch die kleineren Feuer und kleinere Baustellen, die mal aufflammen und an alte Zeiten erinnern. Es gibt zum Beispiel in Spanien das Problem, dass die Deutsche Bank dort kleineren und mittelständischen Unternehmen sehr, sehr komplizierte Geschäfte verkauft hat, die sich am Ende als Verlustbringer erwiesen haben. Und das Problem bekommt sie seit ein paar Jahren nicht so richtig begradigt. Es heißt zwar immer wieder, ja, wir bessern uns, wir überarbeiten unsere Prozesse. Inzwischen ist aber eine spanische Behörde eingeschritten und guckt sich das so richtig an und zwingt so die Deutsche Bank, das Problem in den Griff zu bekommen. Das sind natürlich im Vergleich zu den alten Skandalen, als es um umstrittene US-Hypothekenpapiere ging und um die Manipulation des Referenzzinssatzes LIBOR und dergleichen, nicht mehr so die Riesenaffären. Aber es erinnert nichtsdestotrotz an alte Zeiten. Aber je nach Perspektive gibt es halt schon eindeutig Verbesserung. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, wie Investoren auf die Bank schauen, da hast du natürlich ein paar Kennzahlen, die jetzt noch nicht so super gut aussehen. Also der Vergleich etwa Börsenwert zum Eigenkapital, der ist bei der Deutschen Bank bei 0,3 und ein paar zerquetschten. Guck dir mal die UBS an, da ist diese Kennzahl bei über 1. Bei der Deutschen Bank liegt die Marktkapitalisierung so bei etwa 30 Milliarden Euro. Damit ist die Deutsche Bank im europäischen Vergleich irgendwo im Mittelfeld hinter der französischen Crédit Agricole, hinter der skandinavischen Nordea. Aber schaut man sich den Aktienkurs an, dann sieht man in den vergangenen etwa 12 Monaten enorme Fortschritte. Der hat sich massiv erholt, ist um mehr als 40% gestiegen. Natürlich hat die Deutsche Bank in der Zeit von der allgemeinen Stimmung an den Märkten profitiert. Sie hat aber auch mit dazu beigetragen, zum Beispiel gestern durch Quartalszahlen, bei denen mehr Licht als Schatten war. Und ein Plus von mehr als 40%, das klingt riesig und ist auch der höchste Stand, seitdem Sewing CEO der Deutschen Bank geworden ist. Aber man muss dazu sagen, die Bank kommt von einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Also wenn man sich das jetzt über eine längere Sicht anschaut, dann ist es eher so eine Art Seitwärtsbewegung. Aber es gibt jetzt schon ein paar Investoren, zum Beispiel die Capital Group, die jüngst wieder mit über 3% bei der Deutschen Bank eingestiegen ist und die offenbar wieder Vertrauen gefasst hat und die Situation nutzt und sich denkt, es kann da was passieren, es kann da aufwärts gehen, wie ja auch die Quartalszahlen gezeigt haben, die da Zuversicht verbreiten.
Also das ist ja ein großer Investor, der sich genau überlegt, wo er reingeht, natürlich auch manchmal Fehlgriffe tätigt, aber ja. Genau so was wird gemeinhin als Vertrauensbeweis gewertet. Auf der anderen Seite, wie du sagtest, wenn man so hinter La Caixa oder Nordea ist, früher hatte die Deutsche Bank vom Selbstverständnis her mit denen sich überhaupt nicht beschäftigt. Jetzt liegt man beim Börsenwert sogar dahinter. Okay, 2 Perspektiven hast du genannt. Die 3. Perspektive vielleicht, ganz wichtig natürlich, wie gut ist sie aus Sicht der Kundinnen und Kunden?
Ja, da hatten ja gerade die Postbankkunden keine so gute Zeit, nicht so viel Spaß mit der Deutschen Bank in den vergangenen Monaten. Die Deutsche Bank hat einen neuen Versuch unternommen, die Postbank, die seit über 10 Jahren zum Deutsche Bankreich gehört, zu integrieren und hat sich entschieden, sowohl die Abläufe als auch im Prinzip die technische Plattform der Deutschen Bank am Ende bestehen zu lassen und die Postbankabläufe und die technischen Plattformen da abzuschalten. Und da ist einiges schiefgelaufen, wo Kunden echt mit zu kämpfen hatten und was auch intern einiges in Frage gestellt hat und gewisse eine Sicht des Vorstands und auch von Sewing so ein bisschen, ja, bisschen ist vielleicht untertrieben, doch arg erschüttert hat.
Was genau ist das? Also was genau wurde da erschüttert?
Also man hat sich aufgrund so eines Fehlers, die Deutsche Bank hat gewisse Dinge, die mit der Integration verbunden waren, unterschätzt. Also die Postbank hatte teilweise einen höheren Automatisierungsgrad, gewisse Dinge sind ganz anders abgelaufen und dann hat man alles auf die Deutsche Bankplattform übernommen und hat aber nicht gleichzeitig bei den Hotlines und im Service die Kapazitäten ausgebaut, um das aufzufangen, was durch die zusätzlichen Fragen der Postbankkunden, dadurch, dass sie sich umstellen mussten, gewisse Dinge vielleicht nicht intuitiv und sofort verstanden haben, was dann hat zu einer Überlastung der Hotlines geführt hat. Teilweise waren die nicht erreichbar, gewisse Dinge sind dann komplett schief gegangen, die Kunden hatten keinen Zugriff auf ihr Konto. Immobilienfinanzierungen sind dann geplatzt, sind nicht so zeitnah abgewickelt, konnten nicht so zeitnah abgewickelt werden, wie es notwendig war und solche Dinge. So, und dann hat man sich intern, vor allem im Aufsichtsrat, hingesetzt und sich irgendwie arg gewundert, dass letztendlich eine Einheit, die man schon so lange kennt, man da die Feinheiten unterschätzt hat. Und bei so einem Schritt, den man mit sehr, sehr langer Vorbereitung angegangen ist, weil man hatte ja durchaus zwischendurch schon mal vorgehabt, das zu machen. Einmal ist es schon schiefgegangen vor etlichen Jahren, dass man dann plötzlich wieder irgendwas anderes übersehen hat. Und man hat sich die Frage gestellt, mei, oh mei, wenn wir also hier eine Einheit, die wir so lange kennen, die wir eigentlich in- und auswendig kennen müssten, nicht problemlos integriert bekommen, nicht lautlos integriert bekommen, sondern und so ein Lapsus passiert. Was steht uns bevor, wenn wir irgendwie mal kurzfristig auf dem europäischen Markt eine Zukaufmöglichkeit sehen und die dann integrieren müssen? Das steht zwar jetzt nicht an, aber nichtsdestotrotz ist man zu dem Schluss gekommen, auf strategische Optionen, die sich möglicherweise kurzfristig ergeben könnten, sind wir nicht gut vorbereitet. Der Vorstand scheint das nicht stemmen zu können.
Also erschüttert ist die Zuversicht, das Vertrauen in die Bankführung unter Christian Sewing, so einen großen Schritt tatsächlich dann anzugehen, wenn er ansteht, wie du sagst, und den man vielleicht dann auch ergreifen müsste, um eben, wie wir eingangs geschildert haben, vom grauen Mittelfeld wieder an die Spitze zu kommen.
Ja, es ist ja auch durchaus erklärtes Ziel der Bank, dass man sagt, wir wollen zu den europäischen Instituten gehören, die den US-Banken, also diesen sehr, sehr großen, kapitalstarken Banken, die Stirn bieten können, dass wir auf der Ebene mitspielen können. Und es ist auch erklärtes Ziel, also nicht erklärt im Sinne von, dass Sewing sich hinstellt und sagt, das mache ich auf jeden Fall, aber intern ist es schon klar, der Wunsch ist klar, wenn es zu einer Konsolidierung des europäischen Bankenmarktes kommt, wann auch immer das passiert, weil eine der Voraussetzungen ist ja, dass wir eine abgeschlossene Kapitalmarkt- und Bankenunion mal haben. Aber wenn es mal dazu kommt, dass die Deutsche Bank derjenige ist, der dann dazukauft und konsolidiert und nicht derjenige, der konsolidiert wird und von anderen übernommen wird. Und man hat ja schon in den letzten Monaten und Jahren gesehen, wie sich gewisse Dinge kurzfristig ergeben haben. Also der Untergang der Credit Suisse im März vergangenen Jahres, da hatte sich die Deutsche Bank dann auch irgendwie angeschaut, Mensch, gibt's vielleicht Teile oder kleinere Teile des Geschäfts, die zu uns passen würden? Das ist dann alles keine realistische Option geworden, weil die Schweizer Regierung es vorgezogen hat oder es erzwungen hat, dass die UBS, der größere Konkurrent, also die Credit Suisse übernimmt. Aber danach kam ja beispielsweise die Probleme bei Julius Baer. Julius Baer hatte sich mit Signa-Krediten verspekuliert. Und da gab es dann irgendwann mal die Phase, wo Julius Baer-Aktien ziemlich abgerauscht sind und man sich schon so ein bisschen fragte, wäre das nicht eine gute Ergänzung auch für die Deutsche Bank? Am Ende ist man zu dem Schluss gekommen, zu teuer. Also sehr sind die Aktien dann auch nicht abgerauscht. Aber es passieren ja doch immer wieder Dinge, die nicht vorhersehbar sind, dass irgendwo was schief geht. Das kann man nicht planen, aber da muss man halt schon einen Vorstand haben, der dann in der Lage ist, kurzfristig zu reagieren und dann auch in der Lage ist, etwas zu wuppen, wo es jetzt nicht eine langwierige Vorbereitung gibt und man das Unternehmen auch nicht in- und auswendig kennt.
Und dann lass uns kurz den Blick weiten für die Deutsche Bank, warum das für die Deutsche Bank wichtig wäre, komplett verstanden, hast du die Argumente genannt. Warum wäre das wichtig jetzt auch für die deutsche Wirtschaft insgesamt?
Also wir haben zuletzt in Corona-Zeiten und davor auch in der Finanzkrise gesehen, dass in schwierigen Zeiten den US-Banken der Heimatmarkt dann doch näher ist und sie dann im Zweifelsfall ja die Bedürfnisse der deutschen Unternehmen, der deutschen Kunden ja zwar irgendwie versuchen auch noch zu befriedigen, man will sich ja nicht komplett zurückziehen, aber dann doch der US-Markt Vorrang hat. Und deswegen braucht es halt eine große deutsche Bank, das sagen auch Unternehmen einem immer wieder in Gesprächen, die in der Lage ist, große Deals zu finanzieren, so dass man hier im deutschen Markt halt unabhängig ist von irgendwelchen ausländischen Instituten, die halt im Zweifelsfall andere Prioritäten haben.
Mhm. Okay, wir wissen jetzt also, warum es wichtig ist, dass die Deutsche Bank aufsteigt und auch warum der Aufsichtsrat und auch ganz objektiv es Argumente gibt, warum die Deutsche Bank derzeit dazu nicht in der Lage ist. Gibt es denn darauf jetzt schon Reaktionen, wenn es die Erkenntnis gibt? Gibt es beispielsweise Sanktionen? Müssen Vorstände gehen, um die Bank eben dann doch darauf vorzubereiten, den nächsten Schritt zu gehen?
Naja, also intern sagt die Deutsche Bank natürlich immer an der Stelle, Mensch, ne? Also eine Konsolidierung ist jetzt noch nicht so weit und wir sind jetzt auch nicht auf der Suche nach großen Übernahmen. Also von daher haltet mal die Füße still und macht das Problem mal nicht größer, als es ist. Aber natürlich gibt es auch intern jetzt Reaktionen und man hat sich auch schon erschrocken, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und Christian Sewing hat sich auch öffentlich entschuldigt dafür und hat die ganze Sache dann zur Chefsache erklärt und auch intern deutlich gemacht, liebe Leute, das müssen wir jetzt bereinigen. Das ist ja peinlich ohne Ende. Das entspricht eigentlich nicht unseren Ansprüchen an uns selber. Mit den Sanktionen ist das so ein bisschen so eine Sache. Also derjenige unterhalb des Vorstands, der für Service zuständig war, der hat seinen Job verloren. Der war zwischendurch mal länger krankgeschrieben. Man hat sich dann irgendwann mal auf Aufhebungsvertrag oder dergleichen geeinigt. Im Vorstand war es vor allem Karl von Rohr, der Privatkundenvorstand, der für die Postbank zuständig war. Und bei dem ist der Aufsichtsrat dann auch zur Tat geschritten und hat bei einer Bonuskomponente hat diese halbiert, sodass er dann am Ende auf etwa 1 Million verzichten musste. Der Aufsichtsrat hat das ganze Postbank-Debakel von seinen Wirtschaftsprüfern von EY untersuchen lassen, um zu schauen, wer hat das noch mit zu verantworten und hat letztendlich einer ganzen Reihe von Vorständen diese Kurzfristbonis gekürzt. Aber dieses Bonisystem ist doch relativ kompliziert aufgebaut, sodass man am Ende jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, das ist jetzt aber schmerzhaft gewesen für den Vorstand, weil diese Kurzfristboni ja nur eine Komponente waren. Also so, dass man jetzt nicht unbedingt sagen könnte, da hat der Vorstand aber richtig bluten müssen und zu spüren bekommen, dass das nicht gut lief. Und man will jetzt auch dieses ganze Vergütungssystem auch ummodeln und ändern. Aber kann man jetzt von Sanktionen sprechen, schwierig.
Und gibt es Bestrebungen, den Vorstand entweder in seiner Zusammensetzung, hast du gesagt, da ist ein bisschen was passiert, aber nicht viel, Karl von Rohr hast du genannt, aber im Zuschnitt der Funktionen zu ändern, also man kann ja sozusagen Aufgaben, Funktionen, Aufgabenbereiche, Kompetenzen im Vorstand so oder so strukturieren. Wie ist das derzeit bei der Deutschen Bank und gibt es da Ideen, das zu ändern?
Also es gibt da zwei Punkte, die da eine Rolle spielen und die wir jetzt so ein bisschen unterscheiden müssen. Also die Zuschnitte, der Zuschnitt des Vorstands und wer welche Aufgaben übernimmt, von noch nicht mal einem Jahr neu sortiert worden. Das war eine der ersten Dinge, die der neue Aufsichtsratschef, der seit 2 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrates sitzt, Alexander Weinens, die er abgesegnet hat. Da gibt es eine relativ komplexe, teilweise auch sehr ungewöhnliche Struktur, dass Vorstände teilweise für Länder zuständig sind, teilweise auch für Themen. Also wir haben Alexander von Zumühlen, der macht gleichzeitig Asien und Europa. Man fragt sich, kann er wirklich beiden Regionen gerecht werden? Dann haben wir eine gewisse Unwucht bei anderen Vorständen. Das ist Fabrizio Campelli, der die beiden absoluten Schwergewichte, die bei beiden wichtigsten Sparten, Unternehmensbank und Investmentbank, verantwortet, wo man sich fragt, oh, ziemliche Unwucht an der Stelle. Dann haben wir Rebecca Short, das ist die einzige Frau in dem neunköpfigen Vorstand, die einen sehr ungewöhnlichen Zuschnitt hat. Sie ist einerseits für das Tagesgeschäft zuständig, andererseits ist sie oberste Sparkommissarin und auch Personalchefin. Also irgendwie ist die Logik, man kann zwar jeden einzelnen Fall erklären, aber es gibt da nicht irgendwie so eine Gesamtlogik, die sich erschließen würde. Also von daher muss man sagen, dieser Neuzuschnitt, der seit knapp einem Jahr gilt, der hat sich nicht bewährt, weil man hier an der entscheidenden Stelle ist offenbar keiner der Vorstände mal auf die Idee gekommen, Mensch, wir müssen uns diese Service-Geschichte nochmal genauer anschauen, damit wir da nicht in Probleme reinlaufen bei der Postbank-Integration. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass die Leute nicht aus dem Geschäft kommen, die im Vorstand sind. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Investmentbanker, der das Investmentbankgeschäft verantwortet. Es gibt also schon von daher diese Überlegung, auch das mal zu ändern. Also gibt sozusagen einerseits dieses Postbank-Debakel, was die Schwächen offenbart hat. Andererseits sieht man, vielleicht sollte man doch mehr Leute mit Vertriebserfahrung, mit Kundenerfahrung und so weiter da reinholen, damit das vielleicht auch neue Ideen generiert, auf die man nicht so ohne weiteres kommt. Und damit man eine weitere Schwäche des bisherigen Vorstands ausmerzt. Der besteht nämlich hauptsächlich aus Leuten, mit denen Sewing sehr gut kann, die er gut kennt. Man nennt das dann so Friends of Christian, die dann hauptsächlich den Vorstand ausmachen.
Also intern wird das tatsächlich so genannt?
Ja, wenn sich Leute ein bisschen drüber lustig machen und sich sicher sein können, dass wir sie nicht zitieren, dann nennen die das auch so. Einer von denen, mit denen ich mal sprach, sagte, Mensch, eigentlich wäre es doch mal gut und so agieren ja vielfach gute Vorstandschefs, dass sie sich ihrer Schwächen bewusst sind und sich dann in den Vorstand Leute holen, die die eigenen Schwächen ausbügeln, sodass man am Ende halt eine gewisse Stärke zeigt und einen runderen, überzeugenden Vorstand präsentiert. Das hat Sewing in diesem Maße nicht gemacht, was vielleicht auch von der Historie herkommt bei der Deutschen Bank. Es gab ja immer wieder, oder die Deutsche Bank war teilweise ja bekannt dafür, dass es Querelen gibt im Vorstand, Machtkämpfe. Die gibt es unter Sewing nicht. Es ist zumindest nicht bekannt, es ist nichts nach außen gedrungen, dass sich da irgendwer bekriegen würde. Also von daher, auch das hat er an der Stelle, hat er ein Problem beseitigt, aber halt ein anderes geschaffen.
Einsicht ist der erste Weg, glaube ich, heißt es, zur Besserung. Gibt es denn innerhalb der Deutschen Bank die Einsicht, dass sich unter anderem an der Struktur, die du gerade genannt hast, etwas ändern muss? Oder kann man so, wie ich die Deutsche Bank kenne, vor Selbstvertrauen und Selbstgewissheit immer noch kaum gehen?
Also im Moment ist wieder die Stimmung auch angesichts der Aktienkursentwicklung recht gut. Aber es gibt schon die Einsicht, dass man die Dinge ändern muss. Man knüpft das aber intern bei, also einige der Verantwortlichen knüpfen das intern jetzt gar nicht an das Postbank-Debakel, sondern sagen, es wird eine neue Phase kommen in der Entwicklung der Bank, wenn jetzt die aktuelle Strategie abgearbeitet ist, man gewisse Ziele erreicht hat, wie zum Beispiel eine 10%ige Eigenkapitalrendite, dann wird man eine neue Strategie entwickeln müssen und dann wird man sich auch überlegen müssen, sind wir im Vorstand, so wie wir im Moment, wie im Moment die Zusammensetzung aussieht, wirklich für die neue Phase dann gut gerüstet oder müssen wir da Veränderungen vornehmen? Also die Begründung ist so ein bisschen eine andere für notwendige Veränderungen, aber man sieht schon, dass man da was machen muss. Aber klar ist, man wird es nicht dieses Jahr sofort ad hoc machen. Da würde ja zu sehr nach außen hin der Eindruck erscheinen, wir müssen jetzt einen Fehler vom letzten Jahr korrigieren.
Also das ist der Plan oder beziehungsweise der Plan von einem Plan. Was ist denn aus deiner Sicht als Expertin entscheidend, damit die Deutsche Bank wieder zumindest in Richtung der europäischen Spitze vorstößt?
Also eins der Dinge, die wir vorhin schon angesprochen haben, die zwischendurch so ein bisschen unter die Räder geraten sind in Corona-Zeiten, war ja das Thema Kosten und Sparen. Also die Deutsche Bank hatte ja irgendwann mal vor, ihre Kosten sogar unter 17 Milliarden im Jahr zu drücken. Davon ist man dann wieder abgekommen, weil man die Wachstumsmöglichkeiten in den Pandemie-Hochzeiten sich nicht entgehen lassen wollte. Aber Analysten und Investoren sagen bis heute, Mensch, die ganze Kostengeschichte ist so eine Art ongoing disappointment. Und da muss der Sewing beweisen, dass er das wirklich in den Griff bekommt. Das ist er jetzt auch wieder angegangen. 20 Milliarden ist jetzt das Ziel, was die Ausgaben im Jahr angeht. Also ich denke, es ist jetzt erstmal wichtig, dass er von diesen Zielen, von diesen Versprechen nicht mehr abrückt, sondern da auch bleibt und diese Dinge auch so umsetzt, dass sie ihm einen gewissen Spielraum für vielleicht Dinge, die sich überraschend ergeben, diesen Spielraum geben. Also dass man dann schon die Kosten so weit drückt, dass man, keine Ahnung, eine Milliarde oder ein bisschen mehr hat, um, wenn sich jetzt Wachstumsmöglichkeiten in irgendwelchen Bereichen ergeben, die man jetzt noch nicht vorhersehen kann, um das dann auch zu nutzen und nicht am Ende da so dazustehen vor Investoren und Analysten und zu sagen, wir wollten das nicht ungenutzt lassen und jetzt haben wir aber dieses andere Ziel geopfert. Also ich denke, Punkt 1 ist, dass er von diesen Versprechen nicht abrückt und dass er Punkt 2 zu diesen Versprechen gehört auch, ein gewisses Ertragswachstum zu erreichen von etwa 29 Milliarden auf über 30 Milliarden bei den Erträgen zu kommen, auch das zu erreichen und deutlich zu machen, ich kann nicht nur aufräumen, ich kann auch Wachstum und zwar auch in den Zeiten, die jetzt nicht irgendwie Corona-bedingt eine Sonderkonjunktur der Bank bescheren, sondern auch in Zeiten, die ein bisschen schwieriger sind. Und die Zeiten könnten wieder schwieriger werden, wenn die Zinsen sinken und dann die Erträge, die durch die Zinswende der vergangenen Jahre gestiegen sind, unter Druck kommen.
Christian Sewing ist ein gelernter Risikomanager, eine unglaublich wichtige Funktion in Banken und wie man weiß aus den Lehman-Zeiten, eine, die in vielen Banken, auch bei der Deutschen Bank, nicht zeitweise genügend wertgeschätzt wurde. Aber das hat ihn natürlich sehr geprägt in seiner Karriere. Wenn er jetzt wachsen will und das erreichen will, was du sagst, muss er, so hört es sich an, suggestiv ein bisschen meine Frage, ein bisschen was von dieser Risikoaversität vielleicht ablegen?
Ja, man könnte das so schlussfolgern, aber andererseits muss er natürlich irgendwie zusehen, dass dann nicht wieder irgendwo ein Problem aufkeimt, was man dann möglicherweise zu spät sieht, was dann zu teuer wird und sonst was. Also es ist so ein bisschen dieser Wechsel zwischen Defensive und Offensive, die er vielleicht ein bisschen souveräner oder ein bisschen besser hinbekommen muss, was aber nicht ganz einfach ist. Und von daher ist schon auch immer so ein bisschen diese Frage, die sich Investoren und letztendlich auch den Kontrolleuren stellt, braucht es nicht deswegen auch noch ein paar andere Leute im Vorstand, die dann halt vielleicht an der einen oder anderen Stelle mit irgendeiner Idee kommen, auf die Seewing nicht ohne weiteres kommt und wo man vielleicht das Ganze auch nicht nur so auf Seewing zuschneidet und er dann irgendwie der allermächtigste Mann ist, der alles irgendwie in der Hand hat, sondern man das ein bisschen anders verteilt, so dass der eine sich mehr um die Defensive, der andere mehr um die Offensive kümmert. Auch das wäre ja eine denkbare Aufgabenteilung.
Hochinteressant. Katharina, ich habe eine ganze Menge gelernt heute Morgen. Ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Das war der Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie es mit der Deutschen Bank weitergeht und Christian Seewings kniffliger Managementaufgabe, dann empfehle ich Ihnen ein Abo des Manager-Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden alles auf unserer Website, in unserer App, hier in den Shownotes sowieso. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Katharina Slotschik, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben. Und ich natürlich. Wir alle freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier begrüßen zu dürfen. Es wird Sie dann eine neue Gastgeberin begrüßen. Ich bedanke mich für Ihre treue und stets kritische Begleitung und übergebe nach rund 6 Jahren an meine Nachfolgerin Isabel Hülsen. Sie wird Sie hier am kommenden Freitag begrüßen mit einem, wie ich jetzt schon versprechen kann, sehr interessanten Thema. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und Optimismus und dass Sie dem Manager-Magazin gewogen bleiben. Herzliche Grüße, Ihr Sven Clausen.